Ich kenne sie schon seit 10 Jahren und schätze sie wirklich sehr. Sie forscht, sie reist gern und sie ist eine Person, mit der ich mich stundenlang bestens unterhalten könnte. Ich spreche von Dr. Ines Hartmann. Sie ist Co-Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity and Inclusion an der Universität St. Gallen und kennt die Fakten zu Gender Equality im Schweizer Business wie keine andere. Und genau darüber spreche ich heute mit Ines.
Durch die Decke. Der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Ines, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Du hast uns einen Gegenstand mitgebracht und so wie ich dich kenne und deine Vorliebe für Reisen kenne, erwarte ich jetzt einen Gegenstand, der irgendwie in irgendeiner Form mit deinen Reisen zu tun hat.
Tatsächlich hat er mit Reisen zu tun, aber nicht mit meiner Reise. Ich habe einen Armreif mitgebracht, einen silbernen Armreif, der eigentlich ganz schlicht ausschaut. Und der kommt aus China. Meine Mutter hat ihn mir mitgebracht und er ist aus einer Region, die matriarchalisch organisiert ist. Und da hat sie gedacht, das ist ganz passend für mich.
Wow, es ist schön zu wissen, dass es auf dieser Welt auch Regionen gibt, die tatsächlich matriarchalisch organisiert sind. Wo ist es denn? Weißt du etwas mehr über diesen wunderbaren Ort?
Ich weiß leider keine Details. Es ist kein großes Gebiet, auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass es weltweit nur wenige Gebiete gibt, die matriarchalisch organisiert sind und die sind auch meistens ziemlich klein. Es hat sich nicht durchgesetzt weltweit, aber es ist spannend, dass es in einem Land wie China ist, das ja sehr strikt organisiert ist sonst und dass es da diese quasi Enklave gibt.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass matriarchalische Gesellschaften eigentlich nicht auf Basis von Konkurrenz und Aggressivität organisiert sind, sondern der Fokus ist auf Kooperation und gegenseitige Unterstützung. Also diese Idee, die wir haben, dass wenn viele Frauen zusammenkommen, dass sie sich gegenseitig nicht unterstützen, ist komplett falsch.
Das ist so. Wir wissen das auch zum Beispiel von diesen Microfundings in vielen Regionen auf der Welt. Das heißt, wenn sie an Frauen gehen, diese Finanzierungen, diese Mikrokredite, dann werden eigentlich diese Gelder viel mehr investiert für die Gemeinschaft, die Familie. Und das ist immer dann eben der Fall, wenn es an Frauen geht und wenn es an Männer geht, ist es viel stärker dann für sie und ihr eigenes Business nur. Also von dem her ist der Effekt ein ähnlicher. Und ja, man hört ja oft eben dieser sogenannte Queen Bee-Effekt, von dem weiß man, dass es den nicht gibt. Nämlich ist es so, dass es ein Minderheiteneffekt ist. Also es ist eigentlich egal, wer in der Minderheit ist. Das bezieht sich nicht nur auf Frauen. Es kann sich auch auf zum Beispiel anderssprachige Personen oder mit Migrationshintergrund etc. beziehen. Und da sieht man, dass sie einfach stärker unter Beobachtung sind. Und sie möchten dann nicht auffallen, dass sie quasi ihre KollegInnen begünstigen, sondern möchten sich umso korrekter verhalten. Aber es ist nicht so, dass sie quasi ihre, in dem Fall Frauen, also die jüngeren Frauen zum Beispiel, oder die Frauen grundsätzlich benachteiligen oder schlechter behandeln oder dass sie konkurrenzieren mit ihnen.
Ja, also Konkurrenz unter Frauen, das ist ein Mythos. Jetzt zurück zu deinem Armreif, das ist ein Geschenk von deiner Mutter. Das hat sicherlich auch eine besondere Bedeutung für dich.
Das hat es tatsächlich. Meine Mutter hat mich eigentlich zu dem Thema Gleichstellung gebracht. Sie ist nicht eine klassische Feministin, wie man sich das vorstellt aus den 70er Jahren oder so, sondern sie hat mir einfach früh beigebracht, für mich einzustehen, für das, was ich will, einzustehen, unabhängig zu sein und auch mich zu wehren zum Beispiel. Das sind Dinge, als sie jung war, war das noch etwas weniger verbreitet. Also die Berufswahl war sehr eingeschränkt. Sie musste dann einfach eine Lehre machen, die sie eigentlich nie wollte. Sie war nicht immer glücklich mit diesen Entscheiden. Sie musste zum Beispiel, als sie geheiratet hat, den Namen meines Vaters annehmen. Solche Dinge, die sie anders gemacht hätte. Und das hat sie mir früh beigebracht, dass ich da die Möglichkeiten habe, anders zu leben und dass ich das auch nutzen kann. Und deswegen fand ich es umso passender, ein quasi Geschenk von ihr mitzubringen.
Und das passt natürlich sehr, sehr gut zum Thema Gleichstellung. Und zum Gender Intelligence Report, den wir jedes Jahr zusammen publizieren. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Was ist der Gender Intelligence Report?
Genau, also das Ziel des Gender Intelligence Reports ist, dass wir Transparenz schaffen. Wo stehen Schweizer Unternehmen, Organisationen in Bezug auf Gleichstellung? Und dazu analysieren wir die anonymisierten Personaldaten von ungefähr 100 Unternehmen. Und wir schauen diese an in Bezug auf die Vertretung von Frauen und Männern in verschiedenen Kaderstufen, in Führungspositionen. Wir analysieren, wer wird rekrutiert, wer wird befördert, wer verlässt die Unternehmen. Und wir schauen das auch noch an für verschiedene Branchen. Also wir haben einmal diese ungefähr 100 Unternehmen gemeinsam und dann schauen wir noch die einzelnen Branchen an, um zu sehen, ob es da Unterschiede gibt und ja, wo die so stehen in Bezug auf das Thema.
Und wenn man jetzt auf diese 7 Jahre zurückschaut, wo wir den Report gemeinsam publizieren, gibt es eine Zahl oder irgendetwas, was besonders auffällt?
Also grundsätzlich fällt auf, dass sich eben nicht so viel verändert, wie wir zu Beginn gehofft hatten, als wir damit gestartet sind. Was sehr auffällig ist, wenn wir auf die unterste Stufe, also das Nicht-Kader, schauen, dann sehen wir eigentlich seit Jahren eine ungefähr gleiche Vertretung von Frauen und Männern. Und sobald es dann nach oben geht, also wirklich schon der erste Schritt da vom Nichtkader in die unterste Kaderstufe, da reduziert sich der Frauenanteil deutlich um etwa 10 Prozentpunkte und nimmt dann weiter ab mit jeder Stufe, die wir nach oben gehen. Und auch das hat sich leider nicht wirklich verändert in den letzten Jahren.
Und das ist eine sehr frustrierende Tatsache. Also wenn ich jetzt konkret überlege, ich habe eine Tochter und einen Sohn, die haben beide studiert, die sind jetzt in ihrem ersten Job und rein statistisch gesehen, oder, hat meine Tochter die schlechteren Karten, um weiterzukommen, als mein Sohn. Das ist nicht nur unfair, das ist eigentlich sehr, sehr schlecht für die Schweizer Wirtschaft auch.
Ja, das ist absolut so, weil wir nutzen nicht das ganze Potenzial, das wir haben in der Wirtschaft.
Genau. Und genau diese sind die Themen, die wir im Gender Intelligence Report untersuchen. Also dieses Jahr haben wir den Fokus auf Macht gesetzt, beziehungsweise auf die ungleiche Verteilung der Macht zwischen den Geschlechtern. Lena Schwertzmann vom Advanced Team hat einige Ansichten und Geschichten für uns zusammengetragen.
Zum Thema Frauen und Macht in der Wirtschaft habe ich unter anderem folgende Kommentare gefunden in Medienartikeln zum Thema Gleichstellung und Frauen und Macht. Es gibt nur wenige Frauen in Führungspositionen und wenn sie die Position erreichen, müssen sie häufig mehr leisten als ein Mann. Ein anderer Kommentar geht in eine ähnliche Richtung und sagt: Es wurden zwar in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht, aber das reicht noch lange nicht. Dabei geht es nicht nur um die Gleichstellung bezüglich des Lohns, sondern zum Beispiel auch um die volle Anrechnung der Kinderbetreuungsarbeit bei der AHV oder deren Unterstützung und Förderung durch die Unternehmen. Jemand anders schreibt ganz salopp: Erfolg und Macht ist für die Frau kein Vorteil bei der Partnersuche. Und außerdem erzählt mir eine gute Freundin immer wieder von ihrer tollen Chefin, wo aber in ihrem Geschäft eine Ausnahme ist, weil die meisten Chefs eben doch Männer sind.
Interessante Aussagen. Gibt es eine Aussage Ihnen, die dich besonders überrascht hat?
Ja, ich muss sagen, die meisten überraschen mich nicht so, weil sie eben das widerspiegeln, was wir oft hören. Aber dass wir so weit weg sind von der Gleichstellung, es ist doch eine starke Aussage. Und gleichzeitig ist sie nicht so falsch. Also gerade wenn wir eben schauen, diese Machtpositionen anschauen, diese hohen Führungspositionen anschauen, dann sind die Frauen die Minderheit. Also auch diese Aussage mit dem, die Frau ist die Ausnahme als Chefin, das ist tatsächlich leider nach wie vor der Fall. Allerdings hören wir in der Gesellschaft, in Diskussionen, in Gesprächen sehr oft, ja, Gleichstellung ist doch kein Thema mehr, das haben wir doch eigentlich schon hinter uns. Und deswegen ist es spannend, diese zwei Seiten eigentlich zu hören oder diese Gegensätze auch zu hören.
Du hast gesagt, Gleichstellung ist schon erreicht, ist die Meinung. Und wir bei Advance interessieren uns natürlich für die Fakten. Und diese hat Alexandra Riener aus unserem Team zusammengestellt.
Der Gender Intelligence Report zeigt, dass Männer weiterhin fast 3/4 aller Positionen mit Budget und Führungsverantwortung besetzen. Es ist nicht nur eine Frage der Vertretung im Kader, sondern es geht auch um die Verteilung von Einfluss. Frauen finden sich häufiger in Stabsstellen, Männer streben eher die hochbezahlten Jobs mit einem großen Einflussbereich an. Dabei sind Frauen nicht weniger ambitioniert als Männer. 90% sind an Karriere interessiert. Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen erhalten sie allerdings deutlich weniger Unterstützung. Auch finanziell schlägt sich das strukturelle Machtungleichgewicht nieder. Der Bonusgraben beträgt im Schnitt 54%.
Der Report zeigt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, ob Frauen wollen. Also ganz eindrücklich sehen wir, dass Frauen, egal ob sie Kinder haben oder nicht, eigentlich Karriere machen wollen. Was wir aber gehört haben, ist, dass sie keine Unterstützung bekommen. Also was bedeutet das konkret?
Also es gibt eben Studien, die zeigen, dass Männer auf der einen Seite mehr sensibilisiert werden, nur schon, welche Rollen, welche Positionen, welche Berufe, welche Karrierewege sind wichtig, um ganz nach oben zu kommen. Das heißt, sie bekommen Informationen, sie bekommen Ausbildung oder Bildung in die Richtung. Und das ist bei Frauen weniger der Fall. Gleichzeitig werden sie auch mehr ermuntert, diese Wege einzugehen. Also sie haben vielleicht eben einen Vorgesetzten, der sie da unterstützt oder sagt, versuch doch mal das oder probier doch das mal aus. Und das fehlt den Frauen stärker natürlich auch, weil sie oft, es ist schwieriger, das Netzwerk dann auch zu haben, weil sie eben die Minderheit sind. Sie haben weniger Vorbilder, die sie sehen. Weniger Zugang entsprechend auch eben zu MentorInnen oder SponsorInnen. Und das ist natürlich dann alles nicht hilfreich. Und dann ist natürlich noch die Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen. Und auch wenn wir gehört haben, es macht keinen Einfluss, ob sie eine Karriere anstreben oder nicht, ob sie Kinder haben, so ist doch die Vorstellung in unseren Köpfen oft da, dass wir denken, Frauen, die Kinder haben oder in der nächsten Zeit bekommen, die wollen keine Karriere, die wollen dann vielleicht noch so ein bisschen arbeiten, dass sie von zu Hause wegkommen, dass sie etwas Geld verdienen, aber eine Karriere streben die nicht mehr an. Und diese Bilder zu verändern, das ist extrem schwierig, sei es bei den Führungskräften oder auch bei allen Kolleginnen und Kollegen und bei den Frauen selbst teilweise auch.
Genau, weil diese Unconscious Bias haben natürlich nicht nur Männer und Chefs, sondern die Frauen selber auch. Ja. Wie oft habe ich in meiner Karriere gehört, wenn es um eine Beförderung ging, ja, diese Frau ist gerade im Alter, wo sie eventuell Kinder bekommt. Das heißt, lieber schlagen wir ihr die Position nicht vor, weil dann kann sie vielleicht nicht reisen oder sie will das nicht oder sie möchte Teilzeit arbeiten. Und es ist tatsächlich, also es gibt eine Sache, die Frauen zurückhält. Und das ist die Tatsache, dass sie immer noch die Hauptverantwortlichen sind für die Kinder. Deswegen wählen sie oft Positionen mit weniger Verantwortung. Und das ist natürlich nicht genau optimal für ihre Karriere. Auch Teilzeitarbeiten ist nicht optimal für ihre Karriere. Also was siehst du, was sind die Konsequenzen in diesem Fall?
Ja, also Teilzeitarbeit, das sehen wir klar. Auch das sehen wir im Gender Intelligence Report seit Jahren. Befördert werden diejenigen, die 100% arbeiten. Und zwar wirklich etwa 80% ist es jedes Mal, die 100% arbeiten. Und dann sind es vielleicht noch 15%, die zwischen 80% und 99% arbeiten. Und dann gibt es noch ein paar wenige Beförderungen von Personen unter 80%. Und da sehen wir, dass das wirklich ein Karrierekiller ist, solange wir diese Vorstellungen haben von einer Führungskraft muss 150% verfügbar sein, ist immer da, ist immer erreichbar. Und das macht es dann schwierig, vor allem, weil wir da eben den Unterschied zwischen Frauen und Männern haben. Also wenn Frauen und Männer gleich Teilzeit arbeiten würden, dann wäre es kein Geschlechterthema, sondern tatsächlich ein Teilzeitthema, das sich alle überlegen müssen, wollen wir das oder nicht? Aber weil wir da so einen Geschlechterunterschied haben, wird es eben ein Geschlechterthema. Und entsprechend sind Frauen da schon benachteiligt.
Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Gleichzeitig höre ich, die Frauen schaffen es nicht. Also ich war in einem Event vor 2 Wochen und ich habe auch über Teilzeit gesprochen und wie es schlecht ist eigentlich für die Karriere und so weiter. Diese schockierende Zahl, nur 3% aller Promotionen, 5% aller Promotionen gehen an Mitarbeitenden, die weniger als 80% arbeiten. Und danach ist eine junge Mutter zu mir gekommen. Sie hat 3 kleine Kinder im Grundschulalter und sie hat mir gesagt, ja, das ist alles gut, also kann ich nachvollziehen, aber ich schaffe es einfach nicht mit 3 kleinen Kindern. Gibt es denn ein besseres Modell als Teilzeit?
Also ich glaube, per se ist Teilzeit nicht schlecht. Die Frage ist immer, von was sprechen wir, wenn wir über Teilzeit sprechen? Oftmals, wenn wir Teilzeit sagen, denken viele eben an 40%, 50%, 60%, maximal 60. Aber wir könnten ja auch zum Beispiel 80% nehmen. Da haben wir gesehen, ist die Beförderung immerhin ein bisschen eher möglich. Und dann könnten aber vielleicht Frauen und Männer Teilzeit arbeiten. Eben 80, 70, 80, so in dem Range vielleicht. Und dann haben wir eine viel ausgeglichene Ausgangslage. Wir haben zudem in der Schweiz eine hohe Wochenarbeitszeit. Also wenn wir vergleichen mit dem Ausland, arbeiten die alle teilweise Teilzeit für unsere Definition. Von dem her müsste das eigentlich möglich sein. Und wir haben ja auch im Gender Intelligence Report 2023 gesehen, dass wir damit sogar noch an Stellenprozenten schweizweit gewinnen würden. Wenn jetzt selbst die Männer auf im Schnitt 85% zum Beispiel reduzieren und die Frauen erhöhen, würde das mehr Stellenprozent, das heißt mehr Arbeitskraft im Land zur Verfügung stellen. Also von dem her ist das sicher eine Option. Teilweise ist es auch hilfreich, wenn wir stärker auf flexibles Arbeiten setzen können. Also nicht unbedingt Teilzeit, sondern Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeit, den Arbeitsort. Das heißt natürlich, dass das nicht in allen Berufen möglich ist. Das wissen wir, nicht in allen Arbeiten. Aber dort, wo es möglich ist, das zu fördern, das kann hilfreich sein. Und dann natürlich die ganzen Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung, die bezahlbar und verfügbar ist und so weiter, was bei uns auch noch weniger möglich ist. Und zuletzt wäre noch eine Möglichkeit halt der Elternurlaub. Das heißt, dass Vater und Mutter gleich viel Elternzeit beziehen, so dass auch dieses Thema nicht mehr ein Frauenthema ist, sondern eben für alle Menschen gilt. Und dann hätten wir auch da diesen Nachteil eigentlich für Frauen weniger.
Also was du sagst, im Prinzip ist der Schlüssel zum Erfolg ist eine bessere Aufteilung, sowohl des Pensums zwischen Männern und Frauen, aber auch der Aufgaben.
Genau, ja. Genau, also auch der außerberuflichen Aufgaben, richtig. Haus, Familien, Betreuungsarbeit und so weiter.
Richtig, richtig. Denn diese Teilzeit, die hat auch eine andere brutale Konsequenz. Und die ist eine Zahl, die wir vorher auch gehört haben. Das ist dieser schockierende Bonus-Gap. Der ist 54% weniger für Frauen. Also in der Schweiz haben wir nicht nur einen Röstigraben, wir haben nicht nur einen Lohngraben, wir haben auch einen Bonusgraben. Wie kommt es dazu?
Ja, Frauen sind weniger vertreten in Positionen, die Bonus geben oder die viel Bonus geben. Also wir haben vorher schon gehört, sie sind eher auf den unteren Stufen vertreten. Da gibt es in der Tendenz weniger Bonus. Dann in den ganz hohen Stufen sind sie eben am stärksten untervertreten. Da sind die höchsten Boni. Dann haben sie auch eher Berufe oder Branchen gewählt, die weniger Bonus geben. Also zum Beispiel gibt es im Finanzsektor eher mehr Bonus als zum Beispiel in der Kita oder in der Pflege. Also diese Aspekte spielen alle eine Rolle und das summiert sich dann halt eben in der Konsequenz zu diesem Bonusgraben.
Also Frauen, die nicht in der Chefetage sind oder die bewusst Teilzeit arbeiten und so weiter. Ist das die Schuld der Frauen, dass sie einen kleineren Bonus bekommen?
Wie könnten wir jetzt natürlich so sagen. Gleichzeitig müssen wir schon klar sehen, Frauen treffen diese Entscheidungen, genauso wie Männer natürlich, nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einer Gesellschaft, die Werte hat, die Normen kennt, wo es weibliche und männliche Berufe zum Beispiel gibt. Also wir haben noch sehr klar geschlechtergetrennte Berufswahl in der Schweiz. Es gibt wenige Berufe, die so gemischt sind, wie zum Beispiel KV. Auch die Studien sind oft sehr klar geschlechtergetrennt. Und das ist natürlich der Einfluss von der Gesellschaft um uns herum. Also wir hören das in der Schule, in den Medien, wir sehen es in den Filmen, unsere Eltern leben das vor, Lehrer, Lehrerinnen sind wichtig. Und da gibt es ganz viele Einflüsse, die das halt die das mitprägen, welche Wahl wir treffen. Und deswegen können wir vielleicht sagen, ja, die Frauen sind selbst schuld, in Anführungsstrichen, aber gleichzeitig ist es die Gesellschaft, die das vorantreibt. Und dasselbe gilt natürlich für Männer. Was sind männliche Berufe? Männer müssen die Ernährer sein nach wie vor oder die Haupternährer und so weiter. Es gilt auch für sie, dass sie sehr geprägt sind von diesen Bildern und Stereotypen, die eben in der Gesellschaft vorherrschen.
Ich sehe, long way to go, bis wir Gleichzählung erreicht haben. 3/4 der Machtpositionen werden von Männern besetzt. Hat das strukturelle oder eher kulturelle Gründe?
Ich würde sagen beides. Wie meistens. Auf der einen Seite sind es natürlich Personen, die entscheiden, wer kommt in eine Führungsposition. Das heißt, da gibt es Mindsets, da gibt es eben die Stereotypen, die sogenannten Unconscious Bias, die wir schon angesprochen haben, die eine Rolle spielen. Also wen sehen wir typischerweise als Führungsperson? Was muss die Person mitbringen? Wie sieht die Person aus? Wie spricht sie und so weiter? Da gibt es ganz viele Einflüsse, die uns da wirklich beeinflussen, auch unbewusst, also für diese Entscheidungen. Und das führt dann dazu, dass wir eben mehr Männer in diesen Rollen sehen. Das System ist ja historisch von Männern gemacht. Männer haben die Businesswelt geprägt, haben sie quasi erfunden. Und entsprechend ist es für sie auch, ich sage jetzt mal, einfacher, sich darin zu bewegen. Und eben kulturell ist es für sie ja natürlicher, sich darin zu bewegen. Gleichzeitig wissen wir, dass zum Beispiel Effekte spielen, wie Personen, die uns ähnlich sind, sind uns sympathischer, wir schätzen sie positiver ein. Und wenn ich dann eine Person zum Beispiel als meine Nachfolge wähle oder für mein Team rekrutiere, dann neige ich dazu, eine mir ähnliche Person zu wählen. Und das sind unbewusste Effekte, die da passieren. Also es ist nicht, dass ich irgendwie diskriminieren möchte oder andere ausschließen möchte, sondern es sind einfach psychologische Effekte. Und das passiert halt auch bei Führungspositionen. Wenn wir jetzt aber auf die strukturelle Ebene wechseln, dann gibt es da natürlich schon auch Effekte oder ja, Mechanismen, die wir angehen könnten, damit das weniger passiert. Wir haben schon über die Teilzeit gesprochen. Das ist ein Aspekt. Also hat eine Person die Chance, wenn sie Teilzeit arbeitet, befördert zu werden? Da könnte man zum Beispiel Kriterien setzen. Das kann heißen, ab 70% kann man grundsätzlich befördert werden. Und dann stellt man sicher, dass diese Personen nicht aus diesem Pool möglicher Kandidatinnen rausfallen. Oder man kann den Prozess anpassen, dass man mehrere Personen entscheiden lässt. Weil wir wissen, wenn eine Person entscheidet, dann ist die Gefahr, dass wir eben auf unsere Stereotype reinfallen, viel größer. Also können wir strukturell etwas verändern und schauen, wie passen wir den Prozess an, dass eben diese Effekte, diese unbewussten Vorurteile weniger eine Rolle in Entscheidungen spielen. Wir können klar vorgeben, welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass ich für eine Beförderung in Frage komme. Und das ermöglicht dann zum Beispiel die Vergleichbarkeit zwischen Kandidatinnen und Kandidaten viel besser. Und entsprechend sind die Entscheidungen fairer. Also um das zu verändern, ist es wirklich wichtig, dass wir eben beides anschauen, dass wir nicht nur sagen, ja, die Führungskräfte, die sind halt biased und die können nicht rational entscheiden und es liegt an ihnen, sondern als Unternehmen ist es eben wichtig, dass die Strukturen auch so aufgestellt sind, dass wir da eine Verbesserung in Bezug auf die Gleichstellung erreichen.
Also zwei Seiten, die Schrauben, die wir bei dem System drehen müssen, um dann eine Umgebung zu schaffen, wo Frauen tatsächlich die gleichen Chancen haben. Und auf der anderen Seite den kulturellen Aspekt. Wir hatten vor ein paar Jahren bei Advance eine Kampagne gemacht. Die haben wir, also der Slogan von dieser Kampagne war Same Game, Different Rules. Oder um genau diese Situation zu beschreiben, die du auch Ines beschrieben hast. Also für Frauen, also Frauen im Business spielen zwar das gleiche Spiel, aber mit anderen Regeln. Du bist jetzt jemand, der eigentlich diese Regeln für sich selber ziemlich gut genutzt hat. Du bist die Co-Direktorin vom Kompetenzzentrum für Diversity und Inclusion. Was hat dir in deiner Karriere geholfen?
Ich glaube tatsächlich, die richtigen Personen zu haben um mich herum. Meine jetzige Co-Direktorin Gudrun Sander war lange meine Vorgesetzte und sie hat mich sehr früh gefördert. Sie hat mir die Chance und auch das Vertrauen gegeben, mich zu präsentieren, auch Projekte selbst durchzuführen und dann die Präsentation eben auch zu machen, also zum Beispiel nicht nur zuarbeiten, sondern wirklich auch die Visibilität zu bekommen. Sie hat mich auch ermuntert, wenn ich vielleicht selbst mir mal etwas nicht zugetraut habe, hat sie mich ermuntert, das doch zu versuchen und hat mich dann aber auch unterstützt dabei. Also hat zum Beispiel vielleicht den Vortrag auch mit mir vorbesprochen dann oder mir nochmal Tipps gegeben. Und ich glaube, diese Mischung aus Förderung, also wirklich zu sagen, mach, du kannst das, und gleichzeitig die Unterstützung, das war sehr hilfreich für mich. Und gleichzeitig war sie natürlich auch ein Vorbild, dass ich, bei ihr habe ich gesehen, es kann eben gehen, auch als Frau, auch in einem Umfeld, das vielleicht nicht so einfach ist. Und das war für mich sehr hilfreich. Und das versuche ich natürlich jetzt auch meinen Mitarbeitenden so mitzugeben.
Visibilität für Frauen, ein großes Thema. Bei Advance organisieren wir sehr, sehr viele Events und es ist eigentlich extrem schwierig, Frauen zu finden, die auf die Bühne kommen und uns sprechen und so weiter. Es ist viel, viel einfacher, Speakers, also männliche Speakers zu finden, aber ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um die Karriere voranzutreiben.
Und das hängt natürlich auch wieder oft mit den Bildern zusammen, die wir selbst haben. Männer erwarten wir, dass sie sich präsentieren wollen. Auch natürlich ist das nicht bei allen der Fall, aber es ist die Vorstellung ist so, Männer können sprechen, Männer treten gerne auf, Frauen sind zurückhaltend oder sollten zurückhaltend sein, bescheiden, eher ruhig, nicht zu fordernd, nicht zu auffällig und deswegen ist das sicher auch ein Effekt davon. Und gleichzeitig wissen wir auch aus Studien eben im Bereich von Unconscious Bias, dass zum Beispiel tiefe Stimmen besser ankommen, dass die kompetenter wirken als hohe Stimmen, was dann vielleicht Frauen wieder eher verunsichert. Und ja, ich glaube, auch da spielen die ganzen Stereotype und Rollenbilder, die wir haben von Frauen und Männern und wie sie sein sollten, eben eine große Rolle. Das heißt, es ist wichtig, dass wir Frauen frühzeitig diese Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und ihre Expertise auch zu zeigen.
Jetzt, wenn wir eine Botschaft an männlichen Führungskräften richten sollten, die den Report lesen, was wäre das? Also was würdest du ihnen empfehlen?
Also als allererstes, seien Sie sich bewusst, dass Sie auch als einzelne Person etwas verändern können. Wir denken ja oft, ah, das Problem ist so riesig, was kann ich da schon bewirken? Aber man kann etwas verändern. Dann eben seien Sie mutig, geben Sie vielleicht einer Person die Chance, die nicht dem typischen Führungsbild entspricht, oder eben einer Frau, die vielleicht um die 30 ist und vielleicht einmal Kinder bekommen könnte. Setzen Sie sich ein für junge Talente als Sponsor, Sponsorin, Mentor, wenn es männliche Führungskräfte sind, Mentor oder Sponsor. Geben Sie ihnen Möglichkeit, Visibilität, schaffen Sie Projekte, in denen sie sich zeigen können, und seien Sie sich gleichzeitig auch bewusst, dass Sie als Führungskraft die Kultur und die Zusammenarbeit in ihrem Team prägen. Was Sie vorleben, das übernimmt Ihr Team. Was Sie sagen, das gewünscht ist oder nicht gewünscht ist, das ist nachher eine Regel. Und entsprechend haben Sie als Führungskraft einen eigentlich doch sehr wichtigen Effekt und eine große Rolle in dem Thema.
Das hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Auch als einzelne Person, oder, kann man sehr viel verändern. Es ist nicht so, dass man warten sollte, bis Gott und die Politik und so weiter die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Jetzt, du hast zwei Begriffe benutzt, die ich sehr wichtig finde. Mentor und Sponsor. Kannst du uns erklären, was der Unterschied ist?
Ja, genau. Also Mentor ist eine Person, die Tipps gibt, die man um Rat fragen kann, wenn es darum geht, wie mache ich Karriere, was sind vielleicht nächste Schritte. Und Sponsor ist eine Person, die wirklich einer Person Möglichkeiten verschafft, also sie in Projekte reinbringt oder sie vernetzt mit wichtigen Personen, die für die Karriere hilfreich sein können, eben Sichtbarkeit geben. Also da ist eine viel aktivere Rolle als beim Mentoring. Und deswegen ist es erwiesenermaßen besser für die Förderung von jungen Talenten als Mentoring.
Ich meine, beides ist extrem wichtig zum Weiterkommen. Aber was wir von Studien wissen, ist, dass Frauen speziell eher over-mentored and under-sponsored sind. Und das müssen wir verändern. Genau, und als letzte Frage möchte ich nochmals zurückkommen zu meiner Tochter. Was würdest du denn einer jungen Frau raten, die am Anfang von ihrer Karriere steht? Was sollte sie tun, damit ihre Karriere wortwörtlich durch die Decke geht?
Also ich würde sagen, zuerst wählt eure Karriere nach euren Interessen und Fähigkeiten und lasst euch nicht von Kommentaren oder dummen Sprüchen beeinflussen, die sagen, ah, das ist nichts für Frauen oder nichts für Mädchen. Dann eben such dir die Personen, die dich weiterbringen. Such dir einen Sponsor oder eine Sponsorin und schau, dass du Vorbilder hast, die dich auch inspirieren, die dir zeigen, wohin du kommen kannst. Und falls du mal eine Familie gründen möchtest, sprich dich mit deinem Partner ab, denn auch er kann seinen Anteil übernehmen an Haus- und Familienarbeit, und auch Männer können Teilzeit arbeiten, auch wenn oft gesagt wird, dass das nicht möglich ist. Es ist möglich. Es ist nicht nur wichtig für die Karriere, sondern langfristig auch für die finanzielle Unabhängigkeit und für die Vorsorge etc. Also da nicht locker lassen und ja, frühzeitig darauf achten.
Die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen, das ist auch ein großes Thema. Werden wir sicherlich in einer anderen Episode in diesem Podcast, werden wir uns damit auseinandersetzen. Ines, das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch. Was ich für mich aus diesem Gespräch mitnehme, sind verschiedene Punkte. Als erstes, wie wichtig diese gerechte Verteilung ist in jeder Hinsicht, also zeitlich, aber auch die Verteilung der Aufgaben. Du hast das zwar jetzt nicht erwähnt, aber die Wahl des Partners für eine Frau ist eigentlich karriererelevant. Das Zweite ist die Sponsoren und wie wichtig diese für eine Karriere sind. Also unser Appell an alle Führungskräfte da draußen, sponsort vielleicht Leute, die nicht gleich sind wie sich selber, also nicht ein Minimi, sondern eher eine Person von einer Minderheit und vielleicht auch eine Frau. Nicht, dass Frauen eine Minderheit sind auf dieser Welt. Sie sind die Hälfte der Menschheit, aber im Business tatsächlich immer noch eine Minderheit. Und auch wenn ich jetzt nach unserem Gespräch nach Hause komme, erwähne ich meiner Tochter, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Frauen, wie du erzählt hast, Ines, tendieren dazu, sich ein bisschen zu verstecken. Und es ist extrem wichtig, dass man sich zeigt, dass man strategische Projekte übernimmt, die einem die Visibilität geben im Business bei den richtigen Leuten. Und auch, wie wichtig es ist, das System zu verändern. Ich möchte auf keinen Fall dieses Gespräch abschließen mit, wir müssen die Frauen verändern. Eigentlich müssen wir das System im Business verändern. Und wie wichtig es ist, all diese Prozesse, all diese Strukturen zu verändern, um Frauen tatsächlich eine faire Chance zu geben, weiterzukommen. Ines, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir vielmals, Alkistis.
Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.